Für unser Christenleben ist es eine sehr große Hilfe, wenn wir Menschen vor Augen haben, die uns den Weg zeigen wie Leitbilder. Wir können eine Menge von Unterricht bekommen, aber wenn wir keine Beispiele haben, dann kann uns dieser Unterricht, diese Unterweisung dennoch rätselhaft erscheinen. Es ist sehr wichtig in der Gemeinde Jesu, dass wir Lebensbeispiele haben von dem, was wir im Wort lesen. Man liest etwas in der Bibel und dann sieht man einen Menschen, der so lebt, und dann sagt man, aha, so sieht das aus. Die Bibel spricht zum Beispiel von Liebe, von Zuvorkommen, von Barmherzigkeit und so weiter. Und wir können uns vielleicht etwas darunter vorstellen, vielleicht auch nicht, aber wenn wir das nie im Leben gesehen haben, dann wird es schwer sein. Aber wenn man einmal wirklich Liebe sieht, Barmherzigkeit ausgelebt sieht, oder wenn man ein heiliges Leben einmal sieht, ein dem Herrn vollkommen hingegebenes Leben, dann hilft das eine ganze Menge. Ich weiß, wie mir das geholfen hat, wenn ich einen Mann Gottes gesehen habe, der ganz dem Herrn ausgeliefert war. Solche Bilder können einem für lange Zeit vor Augen stehen. In diesem Sinne helfen auch Zeugnisse. Wenn jemand beschreibt, wie er zum Herrn Jesus fand, dann kann das umgekehrt eine Hilfe sein. Ah, so kommt man zu Jesus Christus. Man kann Johannes 3, Vers 16 hören. Aber wenn jemand beschreibt, wie das in seinem Leben aussah, dann kann das eine Hilfe sein. Paulus geniert sich nicht, sein persönliches Zeugnis immer wieder zu geben. Wir lesen solche Zeugnisse in der Apostelgeschichte, aber wir haben sie auch in den Briefen. Einige Male spricht Paulus ganz persönlich aus seinem Leben. Man sagt uns, dass der zweite Korintherbrief mehr aus dem Herzen gesprochen ist als irgendein anderer Brief des Apostels Paulus. Oder man könnte vielleicht so sagen, er entblößt sich mehr im zweiten Korintherbrief oder zeigt, wie er wirklich denkt und lebt. Denn die Korinther, einige von ihnen, begannen an Paulus zu zweifeln. Und er hatte ihr Vertrauen verloren. Nicht, weil er daran schuld war, sondern weil sie daran schuld waren, aber dennoch versuchte er, dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Und er wusste, wenn sie nicht Vertrauen zu ihm haben, dann werden sie auch nicht Vertrauen zu Gottes Wort haben, denn er war der Überbringer des Wortes Gottes. Er war der Prophet, der ihnen Gottes Wort sagte. Und wenn sie nicht Vertrauen zum Sprachrohr Gottes hatten, zum Propheten Gottes, wie sollten sie dann Vertrauen zu Gottes Wort haben? Denn er stellte Gottes Wort dar. Sie konnte nicht verstehen, warum Paulus so lebte, wie er es tat. Weil er immer bereit war, den untersten Weg zu gehen. Und im zweiten Korintherbrief zeigt er einmal, warum er so handelt, so verzichtet, so unauffällig manchmal aussieht und sich benimmt. Warum er ja so verächtlich zu sein scheint. Warum er sich selbst nicht hervortut. Wir kennen das auch in unserer Zeit. Es gibt Reichgottesarbeiter, die tun sich sehr gern nach vorn und sie haben große Begabung und so weiter. Sie stellen etwas dar. Es gibt Reichgottesarbeiter, die sagen, wir sind Königskinder und wir sollten auch so leben. Und dann leben sie auf großem Fuß, sie lassen sich gern beschenken und reisen in großen Autos. Da gibt es einen Prediger, der sagt, ich will nicht bis zum Himmel warten, ich will das hier schon haben. Paulus lebt ganz anders. Er ist bereit, arm zu sein. Er ist bereit, verachtet zu sein, und das können einige in Korinth nicht verstehen. Und dann erzählt er einmal genau, warum er so lebt. Weil Jesus Christus so gelebt hat. Er ist ein Nachfolger von Jesus Christus und er führt einmal aus, was das heißt, Jesus nachzufolgen. Das heißt, zu verzichten, bereit sein, das Leben aufzugeben. Im Philipperbrief gibt Paulus wieder ein Zeugnis in Kapitel 3. Und er zeigt uns dreierlei in diesem Teil unseres Briefes, den Versen 4 bis 14. Er zeigt uns, wie er einmal große Vorteile hatte, als er ein religiöser, eifriger Pharisäer war, ein Eiferer für das jüdische Gesetz. Menschlich gesehen, was ins Auge fallen sollte, da hatte er große Vorteile. Vor den Menschen hatte er genügend Grund, Ehre zu bekommen. Und er genoss auch Ehre in seiner Zeit. Er war seiner Altersgenossen weit voraus in manchen. Und wenn er diesen Weg weiter gegangen wäre, wäre er wahrscheinlich in seinem Volk zu großen Ehren gekommen. Aber das hat er alles aufgegeben, weil er den kennenlernte, der den ganzen Himmel aufgab. Und jetzt lebt er wie Jesus Christus hier auf der Erde. Und er erzählt uns, wie das gegangen ist. In den Versen 4 bis 6 zählt er kurz die Vorteile auf, die er damals hatte und die er damals auch erlangte zum Teil. Und dann ab Vers 7 erzählt er von seinem Umdenken, wie er umgedacht hat. Das kam eigentlich ziemlich plötzlich. Von seiner Bekehrung spricht er in Vers 7. Da war die Wende, die plötzliche Wende. Aber er ist immer noch am Umdenken. Das heißt, was er damals vor den Toren Damaskus tat, das tut er jeden Tag. In Vers 8 sagt er, das tue ich immer noch. Ich bin dabei, alles für Verlust, das heißt für Schaden zu achten. Wegen des übertreffenden Vorzuges zu kennen, Christus Jesus, meinen Herrn. Dessen wegen ich alles verlor und ich achte es, verlor Vergangenheitsform, achte Gegenwartsform, so wie damals, so immer noch. Ich bin am Umdenken. Ich verzichte auf das, was irdisch gesehen vorteilhaft sein könnte, wenn es in Spannung kommt mit der Erkenntnis meines Herrn Jesus Christus. Nun, für viele Menschen, für viele Christen steht ihr Leben in der Welt überhaupt nicht in Spannung zu ihrer Nachfolge hinter Jesus Christus her. Das können sie sehr gut vereinen. Wenn sie so leben, dann sollten sie ihr Christsein in Frage stellen. Viele Christen haben heute das schon längst hinter sich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Christsein und Welt. Und weil sie gesetzlich leben, wie ich gestern Abend sagte, können sie nicht merken sie nicht, worauf es eigentlich ankommt. Sie leben nicht gesetzlich in dem Sinne, dass sie versuchen, fromm zu sein. Nein, sie leben gesetzlich in dem Sinne, dass sie sich sagen, diese Gesetze brauche ich nicht einzuhalten. Sie sind gesetzesorientiert und weil sie meinen, frei vom Gesetz zu sein, deshalb leben sie also in Freiheit, sind aber dennoch gesetzesorientiert. Und während gesetzliche Leute wenigstens Absonderung kennen, kennen diese keine Absonderung und fragen immer, welches Gebot verbietet mir dieses? Wer will mir sagen, dass ich das nicht darf? Und so ist jeder Unterschied zwischen Welt und Christsein aufgehoben. Sie haben ganz vergessen, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um Regeln. Die Gemeinde Jesu kennt nicht Regeln. Sie macht sich nicht Regeln. Sie kennt einen Herrn. Und seine Liebe ist mein Gebot. Seine Liebe zu mir gebietet mir, nach seinen Wünschen zu leben. Seine Wünsche sind mir Befehl. Darum geht es. Und dann frage ich, was heißt es, Jesus nachzufolgen? Und da hören wir wieder das Wort Jesu an den reichen Jüngling: Wenn du nicht bereit bist, alles zu verlassen, zu verkaufen und mir nachzufolgen, kommst du nicht in das Königreich Gottes. Es geht nicht um die Frage, was darf ich oder darf ich nicht, sondern sind wir bereit, auf alles zu verzichten, alles, auch das Gute. Viele von uns wollen das Paradies hier auf Erden dann morgen noch im Himmel haben. Wir wollen dankbar sein für alles Schöne, das der Herr uns schenkt. Aber wir wollen bereit sein, momentan sofort zu verzichten, auf was der Herr mich ruft zu verzichten. Deshalb ist es so schwer, weil wir diese Einstellung nicht haben, wenn der Herr einmal etwas nimmt. Viele Leute gehen dann unter. Plötzlich vermissen sie etwas, das für sie sehr, sehr wichtig war. Und dann können sie nicht mehr weiter. Als die große Explosion, der große Schaden für Sando kam vor einigen Jahren im Außenbezirk von Basel, frühmorgens, dann haben einige Leute, die dort in der Nähe wohnen, merkwürdig reagiert. Jetzt kam gleichsam das Ende der Welt und es sollen da Leute Kurzschluss oder entschuldigen Sie, wie sagt man das? Wie?
Panik.
In Panik geraten haben, ja. Sehr schnelle Entschlüsse gefasst haben, die eigentlich irrational waren. Für sie war das Leben in dieser Welt fast am Ende, denn der Brand in der Nähe schien wie ein Holocaust zu sein, das Ende für sie gekommen zu sein. Was geschieht, wenn wir einmal etwas sehr Wesentliches verlieren? Wenn der Partner stirbt, wenn das Auto weg ist und so weiter. Meine Frau ruft einmal an, sie war unterwegs und sagt: Herbert, unser Auto ist kaputt. Der Herr hat es geschenkt, der Herr hat es genommen. Nicht meine Frau, sie war mit Schuld am Unfall, aber nicht meine Frau hatte das Auto genommen, denn für mich gilt Römer 8, Vers 28. Aber wenn wir nicht mit in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben, dann ist das eine Katastrophe. Verstehen Sie das? Was passiert, wenn ich meine Gesundheit verliere? Wie reagiere ich das? Einige reagieren schon fast katastrophal, wenn sie die Brille mal nicht finden. Oder einen Bleistift, ja. Die Frage ist, lebe ich ständig in Gemeinschaft mit dem Herrn? Das sind sehr praktische Dinge. Jedoch die Dinge, die mir Gewinn waren, die habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Das war Damaskus. Jawohl, und mehr. Ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges. Vorzug, es ist besser. Hier werden zweierlei einander gegenübergestellt. Zu kennen Christus Jesus, meinen Herrn. Wenn es darauf ankommt, wenn Jesus es so will, dann verzichte ich auf andere Kenntnisse. Zu kennen Jesus Christus, meinen Herrn, ist dann besser. Viele Leute, entschuldigen Sie, dass ich immer wieder Beispiele bringe aus dem Osten, ich bin ja Sonntagnachmittag von dort gekommen und dann ist das immer noch frisch in meinen Vorstellungen. Während der Verfolgungszeiten, während der 70 Jahre der christlichen Verbannung gleichsam, 70 Jahre Unterdrückung unter kommunistischer Herrschaft, hat die Gemeinde auf sehr vieles verzichten müssen. Und auf eines war die Bildung, die Ausbildung. Christen durften nicht studieren. Wenn sie studierten, und es stellte sich heraus, sie waren Christen, dann konnten sie nicht mit einem Abschluss rechnen. Es war umsonst, dass sie studiert hatten. Einige haben sich vielleicht während des Studiums verkehrt, mussten dann vielleicht aufhören. Vielleicht wurden einige nicht ertappt, aber dann ist die Frage, ob sie wirklich Christen waren. Man musste bereit sein, auf irdische Kenntnis zu verzichten, zugunsten der Kenntnis Jesu Christi. Das war ein sehr großes Opfer. Die Gemeinde Jesu Christi hat unter diesem Opfer gelitten. Die ganze Kultur der Gemeinde ist davon geprägt. Sie ist nicht kulturell. Sie ist nicht gebildet, die Gemeinde Jesu. In dieser Hinsicht sind überall die Zeichen des Mangels an Bildung. Überall. Aber das heißt nicht, dass nicht wahres christliches Leben hier sich entfalten könnte. Es ist interessant, wie dennoch wahres Gotteswesen hier sich charaktermäßig entfalten kann, sodass heute sehr gebildete Leute sich durchaus wohlfühlen im Kreis solcher armseliger, ungebildeter Christen. In einem Abendgottesdienst, an dem ich teilnahm, es waren verschiedene Beiträge, unter anderem auch von einer früheren Schauspielerin, die zum Glauben gekommen war. Sie spielte das Klavier, sang, rührend, brachte gleichsam ihr Zeugnis auf diese Art und Weise. Es bekehren sich heute gebildete Leute, Musiker, frühere Polizisten, ein Major bei der Polizei, sagt zu den Christen, nachdem er zum Glauben gekommen ist, früher habe ich euch vertrieben, jetzt bin ich dabei, einer von euch. Seine Frau ist nicht bekehrt. Sie hat ihn gar nicht verstanden und war auch gegen seine Entscheidungen, stellte sich gegen ihn. Aber sie war bei seiner Taufe dabei und sie hat, was auch andere tun bei einer Taufe, man gibt einen Blumenstrauß dem Täufling, wenn er aus dem Wasser kommt. Und das hat sie auch getan. Sie hat ihrem Mann einen Blumenstrauß dargereicht und hat zu ihm gesagt, wenn du schon den Weg einschlagen willst, dann bleib dabei. So viel Vertrauen hatte er bei ihr schon gewonnen. Diese Leute fühlen sich jetzt wohl unter den Gläubigen und sie können jetzt ihren Beitrag leisten. Aber es war nötig, dass man auf weltlichen Gewinn verzichtet. Es hat junge Leute gegeben, ich weiß von einem Musiker, der ein sehr begabter Musikant war und den aber der Herr in die Missionsarbeit rief. Und soviel ich weiß, konnte er diese Begabung dort auf diesem Feld in Südamerika nicht gebrauchen. Er war bereit, auf diese Karriere zu verzichten, alles hinter sich zu lassen und dem Herrn dort zu dienen. Alles auf den Altar zu legen. Soviel ich weiß, hat der Herr ihn später, als sich die Missionsarbeit entwickelte und es möglich war, musikalisch tätig zu sein, hat er dann auf diesem Gebiet dennoch arbeiten können. Aber es galt einmal, seinen Isaak, wie Abraham, auf den Altar zu legen, nicht wissend, ob er wieder lebendig zurückkehren würde oder nicht. Wir müssen bereit sein, auf alles zu verzichten, zugunsten der Erkenntnis Jesu Christi. Ist es uns so viel wert, dass wir Jesus kennengelernt haben? Jesus zu kennen, ihn als Freund zu haben, ihn als Retter und Herrn zu haben, ihn als ewigen Retter zu haben, ist das Höchste im Universum. Dessen Willen ich alles verloren, ich achte es für Unrat. Wenn es darauf ankommt, dann ist nur einer wertvoll und alles andere ist Mist. Alles andere ist abscheulich, Unrat, wenn es darauf ankommt. Dann sagen wir, Herr Jesus, dann bleibst du. Alles andere darf gehen. Jesus ruft die Menschen auch heraus, fordert sie heraus, messerscharf zu entscheiden. Da kommt ein Mann zu ihm und sagt, mein Vater liegt im Sterben, ich müsste mich eigentlich nicht seiner annehmen, aber ich möchte auch dir nachfolgen. Und Jesus sagt dann zu ihm, folgen Sie mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. So, und du sollst Vater und Mutter ehren? Es war Jesus, der das Gebot gab. Vergessen wir das nicht. Wenn es darauf ankommt, wer ist zuerst? Dann müssen wir zuerst das erste Gebot einhalten, bevor wir das andere Gebot, Ehre Vater und Mutter, einhalten. Nehmen wir die Reihenfolge in der richtigen Reihenfolge. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Auch nicht Vater und Mutter. Nur Gott muss Gott bleiben. Aber wenn er Gott ist, dann nach dem gibt es gewisse Prioritäten. Aber wenn Jesus der Gott ist, der fordert, Vater und Mutter zu verlassen, dann sind wir bereit, ihm nachzufolgen. Paulus hat das getan, er war bereit, alles zu verlassen, damit ich Christus gewinne. Das liegt vor ihm. Hinter ihm, was er verlassen hat, vor ihm Christus Jesus. Hat er ihn denn nicht vor den Toren von Damaskus bereits gewonnen? Ja, aber jetzt spricht er von einem zukünftigen Gewinn. Vers 9, und in ihm erfunden werde eines Tages, in welchem Falle ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz wäre, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit Gottes aufgrund des Glaubens, die er bereits hat, aber eines Tages auch immer noch haben will. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Heil uns in drei Stufen zuteil wird. An zwei Punkten und wer in einem Strich dazwischen. Wir werden gerettet in dem Moment, wo wir zu Christus kommen. Wir werden gerettet in der Zeit zwischen Bekehrung und Vollendung. Ich kann also sagen, ich bin gerettet worden, ich werde gerettet und ich werde gerettet werden in einem Nu, in einem Punkt. Die Rettung ist eine dreifache Rettung. Paulus ist, Vers 7, gerettet worden und er hat Christus gewonnen. Aber er strebt Christus immer noch nach, damit eines Tages er immer noch dabei ist und immer noch die Gerechtigkeit hat, die vor Gott gilt. Das heißt, auch jetzt will er nichts anderes als nur Jesus Christus. Es gibt zu viele Christen, die zwar durch den Glauben sich bekehrt haben, durch den Glauben haben sie verzichtet auf Selbstleistung und haben sich ganz verlassen auf Jesus Christus, aber ihr Glaubensleben wollen sie dann in eigener Kraft leben, in eigener Anstrengung. Sie versuchen dies zu leisten, sie haben gehört, Christen sollten ihre Bibel lesen, also muss ich meine Bibel lesen. Christen sollten beten, also muss ich beten. Christen sollten in den Versammlungen dabei sein, also muss ich dabei sein. Und so sammeln sie eine Liste von Pflichten und ihr Christenleben besteht daraus, dass sie diesen Pflichten nachkommen. Das ist gesetzmäßiges Denken. Das sind alles gute Sachen, aber das Modell ist falsch. Das Modell ist falsch. Das Modell sollte sein, eine Person vor Augen halten, nicht eine Liste von Sachen. Beten ist gut, aber dadurch imponiere ich Gott nicht. Ich werde Gott keinen Eindruck machen mit meinem Beten, auch nicht mit meinem Bibellesen. Ich sollte es tun. Aber können Sie Ihre Bibel lesen aus Lust daran, weil Sie Jesus lieben? Haben Sie Hunger nach dem Wort Gottes, wenn Sie früh aufstehen? Vermissen Sie es, wenn Sie an einem Tag einmal nicht ins Wort hineingeschaut haben? Bedenken wir, wir können die Liebe zu Jesus und die Liebe zum Wort nicht trennen. Wo es an der Liebe zum Wort fehlt, wenn es da mangelt, dann können Sie wissen, Ihre Liebe zu Jesus ist nicht warm genug. Das sind Realitäten. Und wenn ich Jesus wirklich liebe, dann will ich mit ihm sprechen. Dann ist es mir ein Bedürfnis zu beten. Es geschieht nicht nur aus dem Impuls der Liebe. Liebe ist nicht notwendigerweise ein Gefühl. Wir müssen uns schon dazu setzen. Das heißt, wir müssen uns bemühen zu beten und die Bibel zu lesen. Und es wird nicht von selbst bekommen, dass wir bei den Versammlungen dabei sind. Schon gar nicht, dass wir zeitig da sind. Wir werden uns irgendwie anstrengen müssen. Aber die Liebe zu Jesus wird Zeichen setzen. Und sie wird zu sehen sein in unserem Leben. Aber wir müssen lernen zu denken personorientiert, nicht sachorientiert. Das Christenleben geschieht nicht, wie der Israelit das Gesetz einhält. Wir werden gerettet durch Stellvertretung. Christus bleibt unsere Gerechtigkeit und wir bleiben total verdorben. Wir bleiben total verdorben. So werden wir jetzt nicht gerettet. Wir werden gerettet dadurch, dass jemand anders in meinem Leben seine Gerechtigkeit entfaltet. Und so dass es dann am Schluss heißt in Offenbarung 19, die angezogen werden, sind die Gerechtigkeiten, Plural, der Gläubigen. Alles Gute, das in meinem Leben, jede Tugend, die wächst, ist alles Gnade, alles Geschenk. Und wenn es nicht von dem Herrn ist, dann ist es Fleisch. Sie können im Fleisch lieben, Sie können im Fleisch Freundlichkeit, Sie können im Fleisch Gemeinde bauen. Das können Sie alles im Fleisch tun. Sie können im Fleisch singen, Sie können im Fleisch dienen. Und es sieht genauso aus, wie wenn es aus der Liebe zum Herrn getan würde. Das wollen wir nie vergessen. Aber eines Tages kommt die Prüfung, ob es wirklich etwas war, das der Herr gewirkt hatte. Und Gott sei Dank, wenn mir das einmal aufgeht, dass es alles Fleisch war, damit jetzt einmal der Herr anfangen kann, etwas Wirkliches, Himmlisches bei mir zu wirken. Das alte Wesen, die alte Religiosität muss abgebaut werden. Und wenn sie gut erzogen wurden und sie haben gelernt, höflich zu sein und liebevoll und barmherzig zu sein und gut und fromm zu sein, dann wird früher oder später dieses als Fleisch entlarvt werden müssen und sie werden lernen müssen, ganz neu aus der Gnade zu leben. Denn das reicht nicht aus. Erziehung reicht nicht aus. Und deshalb genügt auch nicht Psychotherapie durch die weltliche Psychologie. Sie kann eine Menge leisten. Aber sie genügt nicht. Und wenn es nicht Jesus Christus ist, der hier und jetzt aus dem Himmel durch den Heiligen Geist geschenkweise etwas Neues bewirkt, dann werde ich ein armseliger Christ bleiben. Mein Charakter muss Christi-Charakter sein, ein stellvertretender Charakter. Es bleibt immer Stellvertretung. Und ich werde immer ein verdorbener Mensch bleiben. Paulus sagt, ich lebe, aber nicht ich. Nicht Paulus hat ewiges Leben. Nicht er ist verändert worden. Aber ich lebe, sagt er, weil Christus in mir lebt. Nur Christus lebt, nicht Paulus. Aber wenn Christus in Paulus lebt, dann lebt Paulus. Stellvertretung, es bleibt so. Und dann wirkt Christus sein Leben in mir hindurch, wirkt er sein Leben aus. Und dann sieht es so, als ob Herbert Janssen anders geworden ist. Und Gott sei Dank, er ist. Aber es war alles Geschenk, es war alles Gnaden. Und ich habe nie Grund, mich zu rühmen. In einem Nu, wenn ich das Vertrauen verliere, kann es alles zusammenklappen. Das erlebt man immer wieder. Es ist stets abhängig von einer Gemeinschaft mit Jesus Christus, denn er ist die Gerechtigkeit. Ich habe nie etwas geleistet. Wachstum ist immer Geschenk. Und das Wachstum kann in einem Nu verschwinden, wenn ich nicht wirklich in der Gemeinschaft mit Jesus bleibe. Eines Tages, nach dieser Bewährungszeit, schenkt mir als Besiegelung Gott das Kleid der Gerechtigkeit nach der Offenbarung. Eines Tages kommt die Vermählung mit dem Geliebten. Es gibt zwei Bilder von der Gemeinde Jesu. Einmal ist die Gemeinde die Frau des Christus, der unser Mann ist. In diesem Sinne bringen wir Frucht. Wir sind schon sein Eigentum und wir tragen schon Frucht für ihn. Oder Römer 7, Anfangsverse, dasselbe Bild. In einem anderen Sinne bewähren wir uns noch und wir sind die Braut des Bräutigams und hoffen auf die Hochzeit von Offenbarung 19. Und dann kommt die Besiegelung des Heilsweges. Paulus will dabei sein. Er will nicht abtrünnig werden. Er will auch dann immer noch in Christus erfunden werden und immer noch nur seine Gerechtigkeit haben, nicht seine eigene Gerechtigkeit. In welchem Falle, wenn er in Christus erfunden wird, ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz wäre. Nie Eigenleistung, nichts. Alles Geschenk. Und wissen Sie, deshalb dürfen wir auch mit den kleinsten Nöten in unserem Leben zu Jesus kommen. Was immer mir Mühe macht, was immer ich gern lernen möchte, was immer ich gern hätte, ich darf dann mit den kleinsten Dingen zum Herrn Jesus kommen. Ich weiß nicht, wie ich sprechen sollte. Ich kann mir das üben und gehe dann in meinem Zimmer zu Hause auf und ab und versuche deutlich zu sprechen. Ja. Aber ich muss es mir auch schenken lassen. Ich bin kein geborener Redner. Ich wünschte, ich könnte druckreif sprechen. Dann würde das schneller vorangehen mit der Publikation. Aber ich kann nicht. Ich muss mir jeden Abend schenken lassen. Ich bin dankbar einerseits, dass ich so abhängig vom Herrn bin. Ja? Das ist gut so, dass man in der Abhängigkeit bleibt. Aber man darf sich dann auch alles schenken lassen, wenn man armselig ist. Ja? Man darf sich alles schenken lassen. Man erlebt immer wieder, das habe ich auch jetzt in Russland und der Ukraine gelernt oder erfahren. Ich hatte nicht allzu viele Notizen dabei. Selbst nicht zu dem Thema, zu dem ich gerufen wurde, zu sprechen. Aber dann kommen auch all die anderen Themen hinzu, die plötzlich dran sind, wenn man gebeten wird, zu sprechen. Oder es kommen allerlei Fragen. Ja? Zum Beispiel die Frage, wären die Tiere und die Pflanzen, hätten die ewiglich gelebt, wenn der Mensch nicht in die Sünde gefallen wäre? Ja? So die Fragen, da wollen Sie wissen. Ja, ich weiß, ich nehme an, ja. Aber die Pflanzen wären zum Teil gegessen gewesen, dann hätten sie nicht ewig gelebt, aber das war dann im Programm für die damalige Zeit. Die haben sehr interessante Fragen, manchmal auch uninteressante, wie auch wir uninteressante Fragen haben. Ja, dann soll man etwas dazu sagen. Manchmal habe ich gesagt, ich weiß nicht. Ja. Das muss man auch tun können. Aber ich habe mir manchmal buchstäblich meine Worte erbeten müssen. Herr, und das Programm war sehr voll, man muss oft vor 6 aufstehen. Die Anfahrtszeiten sind sehr lange, weil die Strecken sehr lang sind, bis man zur Gemeinde kommt. Stunde, anderthalb Stunden fahren vielleicht. Dann fängt es vielleicht um 9 Uhr an, 9 oder 10, je nachdem. Und dann geht es bis 2 Uhr, dann wird Mittag gegessen. Vielleicht sind auch Fragen da, die zu beantworten sind. Vielleicht fährt man dann wieder nach Hause, 3/4 Stunde, eine Stunde vielleicht. Es wird noch was gegessen. Und Stelle an, das heißt 2 Uhr fertig und dann wird nach Hause, je nachdem wo gegessen wird. Ja, und dann soll man wieder zu 5 Uhr wieder da sein, ja. Und dann muss man wieder bereit sein zu sprechen. 5 bis 8, 3-stündiger Gottesdienst, jeden Abend. Und die Leute haben keine weichen Stühle. Ja, sie denken, ihre Stühle sind hart. Ja. Aber sie haben wenigstens eine Lehne. Ja. Bretter etwa so breit, Planken sind das, oder so dick. Dann eins, und dicht zusammen, ja, sodass man genügend Leute reinkriegen kann. Keine Lehne. Und sie können 3 Stunden drauf sitzen, wenn sie müssen. Ja, es geht. Ab und zu steht man auf zum Beten und so weiter. Also so eintönig ist es auch nicht. dann muss man sich das Wort schenken lassen. Und manchmal ist man fast verzagt, verzweifelt. Herr, ich habe kein Wort. Und ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Und ich weiß auch nicht, wie ich es sagen sollte. Und da ist mir das Gebet des Apostels Paulus so kostbar geworden. Der bittet um Fürbitte, dass, wenn er den Mund auftut, er auch etwas zu sagen hat. Ja? Und nicht nur etwas zu sagen, sondern dass er dann so spricht, wie er sprechen sollte. Wenn das nicht ein detailliertes Gebet ist. Wir dürfen um alles bitten, wenn wir abhängig vom Herrn sind. Das ist das Große. Wir brauchen es nicht selbst zu leisten. Aber auf der anderen Seite, auch wenn es nicht Selbstleistung ist, es wird alles kosten. Die Liebe wird alles von uns erwarten. Jesus Christus ist aber sehr gnädig. Er fordert es nicht alles auf einmal, aber immer wieder wird der Test kommen. Liebst du mich mehr denn diese? Und dann können sie beides wählen, ob es die Jünger sind oder die Fische. Ja. Liebst du mich mehr denn die Fische? Liebst du mich mehr denn die Jünger? Liebst du mich mehr denn dieses, denn das oder das? Was immer, wir haben ja eine große Menge von Alternativen, die wir gerne lieben würden. Wir lieben Gott nicht von Natur. Wir lieben die Schöpfung mehr als den Schöpfer. So neigen wir, so sind wir im Wesen. Und die Liebe will uns geschenkt werden. Wir müssen umlernen, umdenken. Paulus ist stets dabei, immer noch umzudenken. Vers 10. Um dieses Endziel, ich sollte noch sagen in Vers 9, oder noch einmal in Vers 8, die Entscheidung von Damaskus ist nicht nur Angelegenheit einer Vergangenheit, die Entscheidung, alles auf alles zu verzichten und das Auge auf Christus zu richten, sondern eine tägliche, das sagt uns Vers 8 und Vers 9 sagt uns, diese Entscheidung sieht auf das Endziel. Schon Ende Vers 8 sagt uns das, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Das heißt, er verzichtet auf alles, um eines Tages Christus gewonnen zu haben, ihn als Gewinn zu haben, heißt das wahrscheinlich. Um dieses Endziel zu erreichen, müssen andere Ziele ins Auge gefasst werden. Wenn am Ende Christus unser Gewinn sein soll, dann müssen wir Zwischenziele stecken. Und was für Ziele sind das? Die haben wir in den Versen 10 und 11. Es ist nicht leicht, Vers 10 zu orten, zu lokalisieren in der Reihenfolge des Denkens des Apostels hier. Wir haben hier einen Infinitiv. In Vers 9 oder Ende Vers 8 hatten wir einen Absichtsnebensatz. Damit ich Christus gewinne. Damit, das ist schon einfacher zu verstehen. Das heißt, ich achte es für unrat, damit das geschehe. Das bringt uns zum Ende von Vers 9 und plötzlich gebraucht er einen Infinitiv, um zu kennen ihn. Aber er ist ja in der Zukunft, in der Begegnung mit Jesus Christus, wenn Jesus wiederkommt. Dann will er dabei gewesen sein. Dann will er dabei sein. Und jetzt kommt er wieder zurück in die Gegenwart mit einem Infinitiv, um zu kennen ihn. Wie passt das zusammen in diesem Satz? Wenn Sie eine Bibel haben, wo alles wieder in neue Sätze gefasst ist, dann ist es vielleicht leichter, die Sprache zu verstehen, die Sätze zu verstehen. Aber Sie müssen immer noch kontrollieren, ob der Übersetzer oder der, die die Sätze gebildet hat, auch dem Sinn entsprechend sie gebildet hat. Deshalb sind neue Übersetzungen immer zu überprüfen. Denn die neuen Übersetzungen sind nicht immer ganz Wort Gottes. Sie sind leichter zu lesen, aber besseres Deutsch ist noch nicht besseres Wort Gottes. Ja. Vorsicht also bei guten Übersetzungen, sogenannten guten Übersetzungen. Sie sind insofern gut, als sie vielleicht gutes Deutsch sind, aber sie mögen nicht deswegen schon gute Übersetzungen sein. Ich lese sie auch gern, weil sie so einfach sind, aber ich ertappe, Ich merke immer wieder, Moment mal, hier fehlt etwas. Da ist ein neuer Satz, aber die Verbindung mit dem Vorhergehen fehlt. Ja. Wir haben hier zwei Aussagen nebeneinander, aber die Beziehung zu den beiden fehlt. Kontrollieren Sie also. Das ist Arbeit, ich weiß das. Aber denken Sie nicht, dass Christsein einfach so ein Segeln ist durch die Gegend. Ja? So getragen, gleichsam auf Senden. Ja? Um zu kennen ihn, wir werden arbeiten müssen, wenn wir Paulus verstehen wollen, auch in dem einfachen Philipperbrief. Die Sätze von Paulus sind manchmal etwas verbaut oder verbastelt, könnten wir fast sagen. Ja, wir wissen nicht genau, wie wir das auffassen sollen. Und an dieser Stelle haben wir Probleme. Aber ich denke, die beste Lösung ist diese, dass wir Vers 10 zeitlich parallel nehmen zu dem Absichtssatz, der am Ende von Vers 8 begann, damit. Oder vielleicht haben Sie noch eine alte Lutherbesetzung auf das, oder wie immer noch. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Wenn das der Fall ist, dann schließt Paulus Vers 10, ähnlich wie Vers 9, beziehungsweise Ende 8, an den Hauptteil von Vers 8 an. Und dann liest sich das so. Ich will Vers 8 noch einmal lesen, werde aber kurz vor Ende von Vers 8 aufhören und springen zu Anfang Vers 10. Können Sie mir jetzt folgen? Ich lese jetzt Anfang Vers 8 bis kurz vor Ende, springe dann zu Vers 10 und ich denke, das ist, was Paulus uns in Vers 10 sagen will. Jawohl und mehr. Ich bin jetzt dabei, alles für Verlust, das heißt für Schaden, zu achten, wegen des übertreffenden Vorzugs zu kennen, da ist das Schlüsselwort, zu kennen Christus Jesus, meinen Herrn, dessen wegen ich alles verlor. Und ich achte, Gegenwart, ich achte es für Unrat, um zu kennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und so weiter. Wenn wir so lesen, dann, glaube ich, gewinnt Vers 10 wieder Bedeutung. Das heißt, Vers 8 ist eine stetige Handlung, die zweierlei zum Ziel hat. Einmal ein Endziel, das Ende Vers 8 angegeben wird und Vers 9, damit ich eines Tages Christus als Gewinn habe und in ihm erfunden werde. Andererseits aber schon jetzt die Absicht hat, ihn zu kennen, also die kurzfristigeren Ziele, das langfristige Ziel und die näheren Ziele, damit ich das langfristige Ziel erreiche. Wenn ich am Ende dort sein will, dann muss ich heute bemüht sein, ihn zu kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, in denen ich seinem Tode gleichförmig werde. Ob ich wohl zur Auferstehung von den Toten gelangen möchte, und da ist er wieder in Vers 9. Also, ich achte es für Unrat. Was? Alles, das in Rivalität mit Jesus Christus kommt. Alles. Gut oder böse. Alle sonstigen Vorteile. Alles, das ich hätte, wenn ich Christus verlassen würde. Oder alles, mit Christus konkurriert. Das wird immer persönliche Führung sein. Es wird im Leben verschieden sein. Bei dem einen ist das dieses. Der eine darf Karriere machen, der andere nicht. Je nachdem Jesus Christus führt. Und wenn Jesus Christus führt, dann ist auf dem Spiel, liebe ich ihn oder das, was ich selbst gerne gemacht hätte. Und da kommt es darauf an. Der Test ist jeweils verschieden, bei jedem Test. Der eine darf dies, der andere darf es nicht. Der eine darf ein reicher Geschäftsmann werden, der andere nicht. Für ihn würde das konkurrieren, weil Jesus ihn nicht so führt. Und wenn er es doch tut, dann ist es eine Alternative. Ja? Dann steht es im Gegensatz. Ja? Und der andere, den führt der Herr so, damit er in diesem Bereich Jesus dient. Aber er hat dann andere Tests, wo zutage tritt, ob er Jesus wirklich von ganzem Herzen liebt. Ich achte alles grundsätzlich für Unrat. Ich muss mein Leben, meine Gesundheit, meine Vorteile, meinen Besitz, meine Freunde, ich muss bereit sein, alles zu verlassen. Im Nu, sofort. Um zu kennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Deshalb wird es nötig sein, Jesus stets vor Augen zu haben. Des Morgens, wenn man aufsteht, unterwegs, wenn man im Auto fährt, Jesus in Gedanken haben. Auf Jesus zu schauen heißt, ihn im Gedanken, in den Gedanken zu haben. Sich ihn vorzustellen, aber sie haben ihn nie gesehen. Wenn sie sich ihn vorstellen wollen, dann werden sie sich vom Wort Gottes her ein Bild von ihm machen müssen. Sie werden etwas über Jesus gelesen haben wollen. Im Psalm 23, in den Evangelien, in Hebräer 1, in Kolosser 1. Es gibt verschiedene Bilder von Jesus Christus. Und wenn man diese liest und studiert, dann bekommt man ein Bild von Jesus Christus und dann kann man in ihn denken. Man weiß, wie er denkt, man weiß jetzt, wie er denkt, wenn ich jetzt fahre. Und man kann jetzt entsprechend mit ihm sprechen. Ich weiß, wie er reagiert, wenn ich mit ihm spreche. Ich weiß etwas von Jesus Christus. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich kann seine Art mir schon vorstellen. Das ist schön, das ist wunderbar. Denn das Wort gibt mir ein sehr plastisches Bild von Jesus Christus. Besonders, wenn ich noch Christus-ähnliche Brüder und Schwestern kennengelernt habe, die helfen mir dann, Jesus plastischer aufzufassen. Und bei der Arbeit und überall darf ich an Jesus denken und mit ihm leben. Ihn zu kennen. Aber nicht nur über ihn zu wissen und ihn zu kennen in der Gemeinschaft, sondern die Kraft seiner Auferstehung. Und dann spricht er von Leiden. Bei Jesus kamen die Leiden zuerst und dann die Auferstehung. Warum hier umgekehrt? Nun, wenn ich für Christus leiden will, und ich will nicht versagen, dann werde ich es umgekehrt haben müssen. Dann werde ich die Kraft seiner Auferstehung kennen müssen, um leiden zu können. Christus war Gott und er hat die Leiden bestanden und ist zur Auferstehung gelangt. Aber ich fange bei seiner Auferstehung an. Ich begegne dem Auferstandenen und sein Leben ist mein Leben. Und jetzt folge ich ihm nach in seinem Leben, das zum Kreuz hinging. Ich beginne bei seiner Auferstehung und folge jetzt dem Christus nach, der hin zum Leid, zum Kreuz und zur Auferstehung ging. In seiner Kraft, in der Kraft seiner Auferstehung. Es braucht jene Kraft, nicht meine Kraft. Es braucht die Kraft, die Jesus vom Tode holte, um für ihn zu leiden. Und diese Leiden sind allerhand Leiden. Alle Leiden sind Christi-Leiden. So nach 2. Korinther 1. Nicht nur die Leiden, die ich hinnehmen muss, weil jemand merkt, ich bin ein Christ. Nicht nur solche. Für einen Christen sind alle Leiden für Christus. Denn ich gehöre Christus und mein ganzer Weg ist der Weg Christi. Mein ganzes Leben ist zusammengefasst in dem einen Wort Christus. Jeder Tag wird für Christus gelebt. Und alle meine Schmerzen, alle meine Schwierigkeiten sind Christi-Schwierigkeiten. Und es braucht jetzt die Kraft der Auferstehung, dieses durchzuhalten. Was heißt es nun ganz noch etwas genauer? Was heißt das, leiden zu können? Können nicht unbekehrte Leute auch leiden? Ja, sie müssen es durchstehen. Auch solche Leute gibt es im Krankenhaus. Und überall, wo gelitten wird. Aber sie können nicht leiden. Sie müssen leiden, aber sie können nicht so leiden, wie Christen leiden. Was heißt das, leiden zu können? Das ist eine nicht einfache Frage. Und ich habe lange auf die Antwort gewartet. Aber mir sind einige Hilfen gekommen. Einmal durch einen Vortrag von einem Baptistenprediger vor vielen Jahren. Damals konnte ich das noch nicht so fassen, aber später ist mir das deutlich geworden aus dem Wort Gottes und ich habe es immer wieder auch angetroffen in den verschiedenen Briefen. Bei Paulus kommen zwei Ausdrücke vor, die wie ein Paar durch die Gegend laufen. Liebe und Glaube, oder besser Glaube und Liebe. Paulus ist zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, Paulus ist bemüht um die geistliche Gesundheit der thessalonischen Christen, die er so plötzlich verlassen musste. Er musste aus der Stadt, weil er vertrieben wurde, aber die Christen, die er verließ, waren nur zum Teil einige Tage oder höchstens einige Wochen alt im Glauben. Und kein Wunder, dass er sich Gedanken macht, ob sie standhaft bleiben würden. Und er sehnte sich, zurück nach ihnen zu gehen. Er versuchte es auch, aber er wurde daran verhindert. Und dann ist es ihm gelungen, Timotheus zurückzuschicken. Und als Timotheus dann wieder zurückkam, inzwischen war er wohl in Korinth angelangt, dann schreibt er einen Brief an die thessalonischen Christen und erzählt ihnen, wie es ihm zumute gewesen war die ganze Zeit. Und dann sagt er, worum es ihm zu tun war. Er fragte sich, ob ihr Glaube intakt geblieben wäre. Er wollte wissen, ob ihre Liebe intakt wäre. Die zwei. Glaube und Liebe. Und jetzt, wo Timotheus zurückgekehrt ist, erfährt er, dass sie immer noch treu sind im Glauben und gesund in der Liebe. Und jetzt lebt er auf, alles ist okay. Nicht als ob sie schon im Nu ganz Christusähnlich geworden wären. Nein, aber wenn diese zwei gegeben sind, dann weiß Paulus, ist im Wesen das geistliche Leben gesund. Je nachdem man Gelegenheit hat, sonst im Glauben zu wachsen. Der Glaube und die Liebe müssen intakt sein. Warum? Was ist es um diese zwei Tugenden, dass sie so wesentlich machen? Glaube ist der Schlüssel zu unserem Heil. Glaube ist der Schlüssel, mit dem wir in Kontakt mit Gott kommen. Er verkündet uns seine Wahrheit und wir schenken dieser Wahrheit und ihm zugleich unser Vertrauen und somit kommen wir in die Gemeinschaft mit ihm. So geschieht Bekehrung. Dazu gehört auch die Buße, das Nein im Zeichen des Ja's zu Christus, aber das Ja ist das Wesentliche. Es geschieht aber im Zeichen des Neins. Man könnte noch die Buße hinzunehmen. Aber der Glaube ist das Wesentliche. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, können wir sagen. Das ist der Schlüssel und der Schlüssel bleibt der Schlüssel. Der Glaube ist nicht nur der Schlüssel, der uns in die Gemeinschaft bringt, sondern er trägt auch die ganze Gemeinschaft, bis wir in den Himmel kommen. Wir werden gerettet aus Glauben zum Glauben. Es geschieht immer durch den Glauben. Das heißt, unser geistliches Leben bleibt intakt. Unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus bleibt Gemeinschaft mit Jesus Christus durch den Glauben. Wir sehen ihn nicht, aber wir glauben an ihn und halten fest an ihn im Glauben. Und die Liebe? Die Liebe ist das, wozu der Glaube führt. Die Liebe ist die Gemeinschaft. Der Glaube führt in die Gemeinschaft und trägt die Gemeinschaft. Bleibt aber immer nur der Schlüssel. Aber die Liebe ist die Beziehung zu Jesus Christus. Sie ist der Strang. Sie ist das, was die Gemeinschaft mit Gott ausmacht. So war es im Garten Eden, so war es unter dem Gesetz, so bleibt es im Evangelium und so ist es in aller Ewigkeit. Du sollst Gott deinen Herrn lieben und Jesus Christus sagt, liebt mich, haltet meine Gebote in diesem Zeichen. Ein altes Gebot und ein neues, sagt Johannes, gebe ich euch. Es ist alt und es ist neu zu gleicher Zeit. Die Liebe. Und wenn diese zwei nicht abreißen, wenn ich unter Druck komme, das griechische Wort für Trübsal heißt Thlipsis. Und das bedeutet ganz modern Stress, Druck. Oder wenn Sie es noch genauer haben wollen, quetschen. Das griechische Wort bedeutet quetschen. Das Leiden will mir an den Hals, will mir den Atem abwürgen, nicht wahr? Es ist ein Stück Tod. Leiden heißt, zu sterben, während man lebt. Etwas stirbt, aber ich bin am noch im Leben. Es ist ein Teilsterben. Und wenn nur der Finger angeschnitten ist, aber da ist Tod. Und das bringt Schmerz, weil ich immer noch lebe. Leiden ist also ein Stück Sterben. Aber wenn ich trotz dieses Leidens immer noch das Auge auf Jesus im Vertrauen gerichtet halte und die Liebe nicht leidet und ich kann immer noch sagen, Herr Jesus, du bist gut, du bist nicht schlecht, du hast keine Schuld, ich werfe dir nichts vor, trotz dieses Leides. Wenn ich das ganz bewusst sagen kann, dann kann ich leiden. Das kann ein Unbekehrter nicht. Das kann er nicht. Der wird bitter. Manche von ihnen werden weich und werden suchend, ja. Aber dann müssen sie erst noch lernen, was es heißt zu leiden, wenn sie, nachdem sie zu Jesus Christus gekommen sind. Das Leid kann sie zu Christus führen. Aber für uns ist das Leiden eine Prüfung, ob wir bei Jesus bleiben, und wir können. Es kann unsere Beziehung zu Jesus Christus vertiefen. Bedenken wir, was Paulus einmal an Timotheus schreibt, wenn er seine Leiden beschreibt. Timotheus, du weißt, was ich gelitten habe. Dies und das und da, an Ikonium und so weiter und so weiter. 2. Timotheus 3, glaube ich. Aber, und jetzt merken wir, aus dem allem hat mich der Herr gerettet. Auch aus der Steinigung? Blieben ihm die Steine erspart? Nein. Aber er wurde gerettet aus der Steinigung. Was wurde gerettet? Nicht der Leib, nicht die Haut, das Leben schon. Er kam mit dem Leben davon, soeben. Was wurde denn gerettet? Sein Glaube, seine Liebe und somit sein geistliches Leben, seine Gemeinschaft mit Jesus Christus. Aber das braucht mehr Energie, als das Reservoir von Herbert Janssen hat. Das braucht Gottes Kraft, die sich in der Auferstehung von Jesus Christus gezeigt hat. Die Kraft der Auferstehung Jesu Christi brauche ich und habe ich, Gott sei Dank. Die liefert mir, wenn ich vertraue, die liefert mir Gott jede Minute, jede Sekunde. Und ich darf dem Herrn Jesus treu bleiben in kleinen und in größeren Stresssituationen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich seinem Tode konform werden, während ich lebe. Wie ist denn Jesus gestorben? Epheser 5, die ersten Verse. Wie ein süßer Geruch aus Liebe zu uns, wie ein Opfer. Dann sind wir bereit, unser Leben zu lassen, und wir können in der Liebe zu unserem Herrn auch sterben. Wir lernen dann, während wir leben, schon zu sterben. Und wenn das der Fall ist, dann brauchen wir keine Sorge zu haben, dass eines Tages wir bei der Auferstehung dabei sind. Übrigens, ich weiß, dass im Grundtext Ausauferstehung steht. Aber das hat nichts viel zu sagen. Man lese nur die anderen Stellen, die auch dieses Wort enthalten. Es bezieht sich wahrscheinlich lediglich auf die Auferstehung der Gerechten. Gott macht einen Unterschied. Alle Menschen kommen zur Auferstehung, auch Paulus, das weiß er. Warum wünscht er denn, warum ist das dann irgendwie etwa auf dem Spiel, dass er dort vielleicht nicht ankommen könnte? Es wird ein Unterschied gemacht zwischen der Auferstehung der Ungerechten und der Gerechten. Beides ist Auferstehung, aber nur eins wird wirklich Auferstehung genannt. Die Auferstehung der Gerechten. Diese nennt auch Jesus, soviel ich weiß, die richtige Auferstehung. Und diese ist hier wahrscheinlich im Blickfeld. Der Schlüssel ist aber nicht, dass wir jetzt durch Werke gerecht werden. Nein. Sondern der Schlüssel ist dieser, dass ich stets mich nur auf Jesus Christus verlassen. Es wird nie anders sein. Es wird immer nur Jesus Christus sein. Und keine Methode, nichts anderes als die Person von Jesus Christus. Christus bleibt der Retter von Anfang bis Ende. Und ich bin gerufen, auf ihn mich zu werfen, mich auf ihn zu verlassen, nicht nur am Tag meiner Bekehrung, sondern jeden Tag. Die Bekehrung soll sich zeigen als eine echte in meinem Leben. Ich befürchte, dass viele Leute nicht aus Jesus leben, sondern aus der Vorstellung oder aus der Auffassung, sie hätten sich einmal an einem bestimmten Tag bekehrt. Das genügt nicht. Wir sind nicht Christen, weil wir uns einmal bekehrt haben. Wir sind Christen, weil wir eine echte, lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Das ist die Frage. Sind Sie heute Christ? Wie wissen Sie dann überhaupt, ob Sie wirklich sich bekehrt? Heute ist der Test. Sind Sie jetzt wirklich ein lebendiger Christ? Das heißt, jemand, der so wahr wie dieser Finger an meine Hand gebunden ist und lebensmäßig Verbindung hat. Haben Sie jetzt eine geistliche Verbundenheit, lebendige Verbundenheit mit Jesus Christus? Oder leben Sie aus irgendeiner Vergangenheit? Paulus lebt ständig, minütlich in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und sein Glaube und seine Liebe werden gestärkt und werden somit dann angelt seine Hoffnung für die Zukunft.